Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitsweltradio. Heute am 24. Dezember. Jörg ist noch unentschlossen, ob er gerade hört, aber das werden wir im Laufe der Sendung hinbekommen. Genau, Jörg ist mit im Studio und natürlich unser Gast heute, Erdkon von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Guten Morgen.
Wir haben zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung die Ausstellung zu 200 Jahre Engels konzipiert. Dafür haben wir uns einen Gast heute eingeladen, um die große blinde Stelle der Ausstellung zu füllen. Das heißt, wir haben auf den Tafeln vor allem über die Werke von Friedrich Engels gesprochen. Das soll heute nicht ausgespart werden, aber es geht heute auch mal um das große Ganze, darum zu schauen, in welchen Kontexten hat der Mann gelebt, wie ist sein Leben verlaufen, was wissen wir über seine Biografie, was können wir da vielleicht dann auch über das Werk lernen. Und in diesem Sinne mag ich gleich meine erste Frage stellen und bin gespannt auf die Antwort. Friedrich Engels, wo kommt er her? Was wissen wir eigentlich über sein Elternhaus, über seine Herkunft?
Ja, Friedrich Engels stammt aus einem Gebiet, das zu seiner Zeit zu den frühesten Industriegebieten in Deutschland gehört hat. Die Stadt heißt heute Wuppertal und zur Zeit von Friedrich Engels war das noch ein, ein Doppeldorf, zwei große Industriedörfer, die zusammengewachsen sind durch die Hausindustrie. Und das Elternhaus von Friedrich Engels in Wuppertal war das Elternhaus einer der damals reichsten industriellen Familie in Deutschland. Friedrich Engels ist aufgewachsen in sehr wohlhabenden Verhältnissen, in Verhältnissen, wo allerdings eine Familientradition dominant war, die nicht darauf abgezielt ist, Reichtum provokant nach außen zu zeigen, sondern wo aus einer christlich-pietistischen Tradition heraus man großen Wert darauf gelegt hat, mit der normalen Bevölkerung, mit den Arbeitern und Angestellten dieser Firma zusammenzuleben. Also Friedrich Engels ist einerseits aufgewachsen in einem reichen industriellen Haus und andererseits im Alltag schon als Kind in Kontakt gewesen mit den Kindern der Arbeiter, die dort gelebt haben. Und die Arbeiter damals waren natürlich vor allem nicht wie heute Menschen, die in die Fabrik gegangen sind zum Arbeiten, sondern Fabrikant hieß damals eigentlich jemand, der Hausarbeiter eingestellt hat und die Produkte dieser Hausarbeiter, die an den Webstühlen im Haus zusammen hergestellt wurden, dann weiter verarbeitet und weiterverkauft hat. Und mit diesen Nachbarkindern war der Friedrich Engels als Kind zusammen. Der Vater war ein sehr streng religiöser Mensch, der auch sehr streng und mit Schlägen und mit Durchsetzungsvermögen auch versucht hat, diesen Friedrich Engels abzurichten, würde ich fast sagen, sodass er genauso wird, wie er sich dann seinen Sohn vorgestellt hat, nämlich einerseits sehr gehorsam, und andererseits geprägt von einer sehr protestantistischen Arbeitsmoral. Also ganz wie Hermann Weber im Geist des Kapitalismus mal ausgedrückt hat, der Protestantismus, der bringt eine Arbeitsmoral hervor, die eigentlich diesen Frühkapitalismus damals wirklich auch erleichtert hat. Und Friedrich Engels rebelliert allerdings schon relativ früh, er ist ein aufgeweckter Junge und neigt immer dazu, sich den Anweisungen des Vaters zu widersetzen und gerät dadurch natürlich relativ früh in massive Konflikte mit dem Vater. Die Mutter dagegen versucht, diese Konflikte auszugleichen, sodass Friedrich Engels sein Leben lang ein sehr enges Verhältnis ein vertrauensvolles Verhältnis zu seiner Mutter hat. Sie erfährt dann später zum Beispiel auch, er kommuniziert mit ihr später auch über seine Beziehungen, über seine Geliebten, die natürlich, da er nie verheiratet war oder fast nie verheiratet war, würde ich jetzt mal sagen, doch in einem erheblichen Widerspruch stehen zu dieser pietistischen Moral, die dort in Wuppertal herrschte. Ich war, als ich einmal Wuppertal besuchte, hat mir eine Kollegin dort erzählt, dass Wuppertal noch heute die Stadt ist in Deutschland mit der größten Dichte von Kirchen und von protestantischen Sekten. Also dieser Geist, den Friedrich Engels in seiner Jugend geteilt hat, den atmet Wuppertal ein Stück weit heute noch, trotz der seitherigen Stadtwertung.
Du hast die Rebellion von dem jungen Engel schon angesprochen. Ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen. Er hat ja gegen den Glauben an sich noch nicht gleich rebelliert. Also es gibt ja noch Frühschriften, in denen er sich mit seinen religiösen Fragen herumtreibt. Wann genau verordnest du eigentlich den Bruch mit der Religion? Was kannst du uns dazu sagen?
Ich glaube, mit Religion bricht man nicht wirklich und nie wirklich ganz, ne? Sondern das sind Vorstellungen, die einen lang begleiten, und Friedrich Engels hat sicher auch lange mit diesen Fragen gekämpft. Es gibt Briefe von ihm aus seiner Lehrlingszeit in Bremen an einen Jugendfreund, in dem er sich da über diese Prozesse austauscht, und da wird sichtbar, dass es nicht ein Bruch auf einmal war, sondern ein langsames sich wegbewegen. Also er hat zum Beispiel formuliert, dass er sich nie als strengen Pietisten empfunden hat, sondern so in einer allgemeinen Weise trotzdem noch religiös war. Sicher ist allerdings dann mit seiner Hinwendung zur hegelianischen Linken, dann wird dieser Bruch stärker. Aber man muss auch dann, glaube ich, zum Hintergrund sehen, dass damals die jungen Leute, die etwas aufmüpfig waren, sich sehr intensiv beschäftigt haben mit der Religionskritik, die damals von Württemberg ja ausging, nämlich von David Friedrich Strauss, der in Tübingen, wenn ich mich nicht täusche, 1837 ein berühmtes Buch geschrieben hat, nämlich Das Leben Jesu, in dem er versucht hat, die neutestamentarische Geschichte zu historisieren und in einen historischen Zusammenhang zu setzen. Und die einzelnen Texte des Neuen Testaments dann unterschieden hat nach verschiedenen Sprachschichten und so auch zeigen konnte, dass natürlich das Neue Testament ein Menschenwerk ist und kein Gotteswerk. Strauß wurde damals in Tübingen übrigens entlassen und hat seine Stelle am Tübinger Stift verloren. Da muss man ja auch sehen, er hat Berufsverbot bekommen für diese Geschichte. Trotzdem war natürlich das Leben Jesu einer der Schlüsseltexte für die Entstehung der Linken, auch für Marx übrigens dann, und für das Denken dieser Linken in der Auseinandersetzung mit der damaligen Zeit. Und Engels hat natürlich dieses Leben Jesu sehr intensiv rezipiert und in die Diskussion gebracht. Trotzdem war natürlich damals die politische Bewegung nicht bloß antireligiös, sondern speziell in den Bereichen, die dann damals kommunistisch genannt wurden, war man gleichzeitig sehr religiös zum Teil. Also die Impulse dieser kommunistischen Richtung in den Sekten der frühen Arbeiterbewegung waren sehr stark religiös motiviert, bis zu dem Punkt, dass zum Beispiel Weitling, einer der großen Gründer der Arbeiterbewegung in Deutschland, sich sozusagen als eine Art Jesus gesehen hat, der wie Jesus dann vom Himmel auf die Erde steigt und hier dann eine Revolution lostritt.
Jetzt ist es ja so, dass die Beschäftigung mit den Intellektuellen der Zeit, mit dem damals herrschenden Materialismus, ja auch, Feuerbach ist ja auch ein Intellektueller, den Engels später studieren wird. Biografisch ist es Engels jetzt aber erst einmal nicht in die Wiege gelegt, wie Marx lange studieren zu können, sondern er muss die Schule verlassen und er wird zur Lehre geschickt. Er soll Kaufmann werden, hat der Vater bestimmt. Wie wirkt sich das auf das weitere Leben von Engels aus? Er muss ja erstmal Barmen verlassen. Sachsen. Ich glaube, die erste Station ist Bremen, die du schon genannt hast, wo er bei einem Freund des Vaters die Lehre beginnt. Was ist das für eine Zeit? Wie politisiert sich Engels da, während er ja die ganze Zeit eine Ausbildung macht und eben nicht erst einmal an der Universität sein kann?
Ja, Engels wird relativ früh schon in Wuppertal in ein Denken hineingezogen, das damals unter dem Schlagwort Junges Deutschland eine rebellische Aufbruchstimmung entwickelt hat, in einer Zeit, in der nach der Niederlage von Napoleon und nach der Zeit der Freiheitsbewegung in Deutschland eine Metternich-Politik durchgeführt wurde, eine Stimmung herrschte des allgemeinen Einschlafens, und dann kommen diese jungen Leute und fangen, das junge Deutschland fängt an zu rebellieren. Eine zentrale Figur dieses jungen Deutschlands ist ja Heinrich Heine mit seinen Spottgedichten und natürlich Börne, der von Paris aus versucht, dieses junge Deutschland anzuregen. Und überall entstehen auf der Ebene von Gedichten und von Dichtungen Ansätze einer Rebellion. Und von Engels weiß man auch, dass seine frühesten rebellischen Schriften eigentlich Gedichte waren. Er hat sich zum Beispiel ein Gedicht gemacht über Beduinen. Schade, dass ich es jetzt nicht vorlesen kann, wo im Prinzip der Freiheitsdrang von Beduinen in der Wüste zum Symbol wird des eigenen Freiheitsdrangs, und die Auseinandersetzung des Beduinen mit der Wüste, mit der Umwelt eigentlich zum Symbol der eigenen Abwendung vom eigenen Vater wird. Und diese ersten Gedichte schreibt Engels tatsächlich dann in Bremen. In Bremen ist er als Lehrling, als kaufmännischer Lehrling. Vater nimmt ihn gerade, um ihn zu erziehen, von der Schule, bevor er Abitur machen kann. Also Engels hat nie ein Abitur gemacht, also einen Hochschulzugang erworben und auch nie studiert. Er war immer ein engagierter Dilettant, wie er sich selber genannt hat. Und in Bremen während dieser Ausbildungszeit lernt er natürlich etwas, was für die ganze Entwicklung der Linken in Deutschland zentral ist. Er lernt nämlich den Kapitalismus kennen. Er ist in einem großen Handelskontor mit weltweiten Handelsverbindungen, wo Tabak, Kaffee, Schinken, Stoff, alles, was so weltweit gehandelt wird, durchläuft, über diesen Schiffsverkehr nach Deutschland importiert wird. Und er lernt natürlich von Pike auf, wie der Kapitalismus funktioniert und welche Krisensymptome er hat. Und gleichzeitig führt Engels in Bremen ein Leben, das ihn in eine literarische Szene bringt, die ich schon angesprochen habe. Er ist Mitglied in einem Gesangsverein in Bremen, was man sich heute bei Linken auch noch schwer vorstellen kann. Und er erhält zum Beispiel von seiner Schwester einen Geldbeutel in Schwarz-Rot-Gold. Schwarz-Rot-Gold ist damals schlicht und einfach, sind die Farben dieses neuen Deutschland aus dieser Freiheitsbewegung gegen Napoleon heraus. Und dieser Freiheitsbewegung fühlt sich Engels zugehörig. Bevor er seine Lehre anfängt, vielleicht noch eine kurze Bemerkung, reist er mit seinem Vater zum ersten Mal nach England, nach Manchester. Manchester ist damals die große Metropole des weltweiten, der Industrieentwicklung, des Einsatzes von Maschinen. Und auf dem Rückweg von Manchester, wo er zum ersten Mal Einblick in diese große Industrie bekommt, lässt ihn der Vater in Bremen zurück und reist dann allein nach Wuppertal zurück. Und Engels macht dort seine Lehre. Die Hoffnungen des Vaters, dass er durch diese Arbeit dann resozialisiert wird, die erfüllen sich aus Sicht des Vaters nicht, sondern Engels bleibt rebellisch, was sich darin ausdrückt, dass er in Bremen nicht bloß Gedichte schreibt, sondern auch seinen ersten berühmten Aufsatz schreibt über das Wuppertal. Und vielleicht können wir da aus diesem Aufsatz nachher kurz mal was vorlesen.
Sehr gerne, das können wir auch direkt ranschieben. Und während du das kurz raussuchst und gleich uns eine Stelle aus den Wuppertaler Briefen vorlesen wirst, die sich ja in den MEWs im ersten Band, glaube ich, befinden, wollte ich noch kurz darauf verweisen, wo wir danach hingehen werden, weil Engels schafft es ja doch noch, eine Universität zu besuchen, allerdings nicht als Student. Dafür lässt er sich etwas einfallen, von dem der Vater auch nicht begeistert ist. Das lassen wir als Teaser kurz im Raum stehen und jetzt freue ich mich, wenn du uns die Stelle aus den Wuppertaler Briefen vorliest.
Wuppertal, geschrieben im März 1839, veröffentlicht im Telegraph für Deutschland im März 1839. Bekanntlich begreift man unter diesem bei den Freunden des Lichts sehr verrufenen Namen die beiden Städte Elberfeld und Barmen. Der schmale Fluss ergießt seine purpurnen Wogen zwischen rauchigen Fabrikgebäuden und gern bedeckten Bleichen hindurch, aber seine hochrote Farbe rührt nicht von einer blutigen Schlacht her, denn hier streiten nur theologische Federn und wortreiche alte Weiber, gewöhnlich um des Kaisers Bart, sondern einzig und allein von den Türkischrotfärbereien. Ein frisches, tüchtiges Volksleben ist hier gar nicht zu spüren. Die Gründe liegen auf der Hand. Zuvörderst trägt das Fabrikarbeiten sehr viel dazu bei. Das Arbeiten in den niedrigen Räumen, wo die Leute mehr Kohlendampf und Staub einatmen als Sauerstoff, und das meistens schon vor ihrem 6. Lebensjahre an, ist geradezu dazu gemacht, ihnen alle Kraft und Lebenslust zu rauben. Die Weber, die einzelne Stühle in ihren Häusern haben, sitzen vom Morgen bis in die Nacht gebückt dabei und lassen sich vom heißen Ofen das Rückenmark ausdörren. Was von diesen Leuten dem Mystizismus nicht in die Hände gerät, verfällt ins Branntweintrinken. Unter den eingeborenen Gerbern sieht man auch kräftige Leute, aber 3 Jahre ihres Lebens reichen hin, sie körperlich und geistig zu vernichten. Es herrscht ein schreckliches Elend unter den niedrigen Klassen, besonders den Fabrikarbeitern in Wuppertal. Von 5 Menschen sterben 3 an der Schwindsucht. Syphilitische Krankheiten und Brustkrankheiten herrschen in einer Ausdehnung, die kaum zu glauben ist. In Elberfeld allein werden von 2500 schulpflichtigen Kindern 1200 dem Unterricht entzogen und wachsen in den Fabriken auf. Bloß damit die Fabrikherren nicht einem Erwachsenen, dessen Stelle sie vertreten, das Doppelte des Lohns zu geben, nötig haben.
Wir sind heute hier im Arbeitsfeldradio mit Erhard Korn am 24.12. Die Sendung ist eine Woche vorher aufgenommen und wir reden über Leben und Werk von Friedrich Engels zu unserer Ausstellung 200 Jahre Friedrich Engels, Engels Argumente, die noch bis im Januar im Gewerkschaftshaus zu sehen sein wird. Und gerade haben wir gehört einen Ausschnitt aus den Wuppertaler Briefen von Engels. Und es geht weiter, wir sind gerade bei seiner Biografie dort angekommen, dass er eine Ausbildung macht, dass er nicht die Möglichkeit hat zu studieren, weil er kein Abitur gemacht hat. Und wir haben jetzt vor der Pause aber angekündigt, er findet noch eine Möglichkeit, eine Universität zu besuchen. Und da ist natürlich die große Frage, wie hat er das geschafft?
Engels beschreibt in diesen Briefen aus dem Wuppertal dieses ärmliche Leben, dieses gebückte Leben. Er selber war zu diesem Typ von Arbeitern, der Gegentyp, groß, sportlich, schlank, ein Reiter. Und eines seiner Vergnügen in Bremen war schon zu fechten. Und er hat sich ein Vergnügen daraus gemacht, anderen einen Schmiss beizubringen. Das heißt, er hat schon in Bremen ein quasi studentisches Leben geführt. Und als es dann darum ging, wie es nach Bremen weitergeht, hat er sich im Prinzip, so könnte man sagen, zum Militär abgesetzt, sich freiwillig gemeldet, als einjähriger Freiwilliger nannte man das damals. Und als Wunschort ging er natürlich nicht ins Rheinland, sondern nach Berlin, wo damals das geistige Leben tobte. Und der Hintergedanke war natürlich von vornherein, in Berlin in diese Aufbruchsszene der Junghegelianer, denen er sich damals schon zugehörig gefühlt hat, reinzukommen. Wir haben in Berlin ein wildes Leben geführt. Die Junghegelianer, der linke Flügel, der Hegel-Anhänger, der zu dem auch Karl Marx schon gehört hat. Sie haben nächtelang diskutiert, und als Militär in Uniform ist Engels auch dann zu Vorlesungen gegangen und hat dann so ein bisschen, nicht ganz systematisch, aber doch immerhin Philosophie studiert. Ich denke aber, am meisten hat er gelernt durch die Diskussion in diesen Kreisen mit Bruno Bauer oder Karl Marx. Karl Marx, der Schwarze Mohr damals schon, war schon einer der berühmten Diskutanten in dieser Szene von jungen Akademikern, so muss man sagen, die dabei waren, zu promovieren und Doktoren zu werden, Hochschullehrer zu werden. Auch Marx wollte ja auch eigentlich Hochschullehrer werden, aber nach dieser Szene kam auch in Berlin eine Reaktionsphase, sodass die beruflichen Möglichkeiten dieser jungen Hegelianer abgeschnitten wurden. Das wilde Leben von Engels mit vielen Schulden in Berlin hat natürlich dem Vater nicht behagt. Und so blieb dem Friedrich Engels nach diesem Militärjahr nichts anderes übrig, als langfristig wieder in die Tretmühle des Berufs einzugreifen. Aber seine politischen Lehrjahre als Militär hat er in Berlin verbracht. Er war auch sein Leben lang dann sehr daran interessiert, was in diesem militärischen Bereich ab sich geht. Er wurde dann später ja hat einen Spitznamen General gehabt im familiären Umgang. Und das lag an der Art, wie er aufgetreten ist, die durchs Militär mitgeprägt war, aber auch durch sein starkes Interesse an militärischen Sachverhalten.
Sofern man diese Trennung machen will, könnte man sagen, er hat auf der einen Seite eine praktische Bildung, die ihn mit dem Kapitalismus der damaligen Zeit direkt in Berührung bringt, direkter als Studierendenkreise ansonsten in Berlin, wie der angesprochene Max Stirner oder Marx. Und gleichzeitig eine praktische Bildung im Militärwesen, die so nicht unbedingt gegeben ist bei anderen Studierenden. Und das verbindet er mit einer theoretischen Bildung, die er sich selber autodidaktisch aneignet und eben auch in den Vorlesungen. Das führt relativ früh zu einem der ersten Aufsätze von ihm, die veröffentlicht werden nach den Wuppertaler Briefen, den Umrissen zu einer Kritik der Nationalökonomie, die Marx seit seines Lebens immer wieder würdigt als eine Arbeit mit genialer Intuition und auf die er immer wieder zurückgreift. Was magst du zu diesem Aufsatz sagen? Willst du zu dem Aufsatz etwas sagen?
Ja, das Besondere an Engels ist ja im Gegensatz zu Marx, dass er nicht bloß aus der philosophischen Schule kommt, sondern philosophische Gedanken eigentlich mitnimmt, aber sie eigentlich verbindet oder fundiert mit seinen tatsächlichen Erfahrungen in der Arbeitswelt. Er muss ja 1842, wenn ich mich nicht täusche, nach der Militärzeit zurück an die Arbeit. Wuppertal ist geprägt von Hausindustrie damals. Das industrielle Zentrum ist Manchester, und Engels Vater, der aus dem Familienbetrieb ein Stück weit rausgedrängt wird, hat schon die Idee, sein Geld in die moderne Industrie zu investieren und wird Teilhaber einer großen Firma in Manchester. Erman war ein Holländer, und der Vater hatte etwas Misstrauen, dass dieser Holländer seinen Anteil etwas veruntreut, und schickt den Engels quasi auch als Aufseher darüber. Und da gewinnt Engels als Arbeitender in Manchester eigentlich Einsichten in den Ablauf dieses ganzen kapitalistischen Betriebes, und gleichzeitig fängt er an, in Manchester etwas zu studieren, was in Deutschland eigentlich niemand kennt, nämlich die sogenannte politische Ökonomie. Also er beschäftigt sich mit der englischen politischen Ökonomie. Adam Smith kennt heute jeder. Aber es gibt natürlich damals andere Denker, die versuchen, diese Grundzüge dieser kapitalistischen Entwicklung darzustellen. Und dieses Denken nimmt Engels auf. Er verbindet also das, was er von Hegel mitbringt, das, die Gedanken der Links-Hegelianer an Entwicklung, ne, die Gedanken, dass es eine gesellschaftliche Entwicklung gibt, die zum Besseren führt, zu einer Vervollkommnung der Menschheit, verbindet er mit Einsichten, praktischen Einsichten in die Wirklichkeit des Kapitalismus und mit den damalig fortgeschrittensten ökonomischen Theorien, die damals in England entstehen. Und diese Grundgedanken versucht er dann in einem kleinen Aufsatz, der in den deutsch-französischen Jahrbüchern erschienen ist, aufzunehmen, und dann tauchen da zum ersten Mal so wichtige Begriffe aus wie Wert, wie Krise, wie Profit etc. etc. Und Marx, als er diesen Aufsatz liest, also im selben Heft ist ein Aufsatz von Marx enthalten, Marx ist ganz begeistert davon, dass hier jemand diese Gedanken aufgreift und versucht, das linke Denken damals ökonomisch zu fundieren. Und so ist Marx dann auch zum ersten Mal interessiert dran, Kontakt mit diesem jungen Engels aufzunehmen, den er in Berlin eigentlich noch fast, müsste man sagen, ignoriert hat, weil Marx war damals ein Kerndenker, Engels sicher nur ein kleiner Zuhörer.
Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal jetzt auch gehört, dass Engels ja zwischen zwei Polen aufwächst. Religion versus Politik, sage ich mal, oder auch diese Reichtum mit Armut, Theorie und Praxis. Hat er sich denn selber, heute würde man sagen, reflektiert, oder hat er sich selber mal beschrieben, wie das ihn geprägt hat?
Ja, in dem Rahmen, in dem ich das jetzt angesprochen habe. Also Engels hat immer betont, dass er beide Welten kennt und in beiden Welten gelebt hat. Er hat die Salons gekannt und die Kneipen gekannt. Und wenn es zur Polemik zum Beispiel kam, was damals so üblich war, über die moralisch verkommenen Arbeiter, die ihr Geld in der Kneipe lassen, dann hat er immer betont, dass die Arbeiter in der Kneipe eigentlich nur etwas machen, was die Bourgeois in ihrem Club machen. Zum Beispiel. Oder er hat sich natürlich immer sehr, sehr betont, dass die Reichen und Gebildeten moralisch nicht höher stünden. Man hat beide Welten gekannt, und es war ihm auch sehr wichtig, hier, und das kam sicher aus seiner protestantischen Erziehung, hier nicht abgehoben zu wirken. Er lebte ja dann in Manchester mit einem irischen Migrantenmädchen, so würde man heute sagen, zusammen, hat die kennengelernt. Sie war entweder Fabrikarbeiterin oder sie war Hausmädchen. Sie haben sich ineinander verliebt und sie haben eigentlich bis zu ihrem Tod zusammengelebt. Er hat allerdings immer ein etwas gespaltenes Leben geführt. Er hat in Manchester 1842 eine Wohnung gehabt mit Burns zusammen, also mit diesem Mädchen zusammen. Hatte aber gleichzeitig eine Wohnung, in der er seine Geschäftsfreunde empfangen sollte. Die Post ging an die Wohnung, die er mit Burns zusammen gehabt hat. Das war der eigentliche Lebensmittelpunkt. Aber wenn er sagen wir mal, gesellschaftlich jemanden empfangen wollte, dann musste er noch eine zweite Wohnung haben, um Geschäftsfreunde oder Clubmitglieder etc. zu empfangen. Also er war sicher immer jemand, der in zwei Leben geführt hat und gespalten hat. Wobei ihm dann die Burns sicher dann einen Zugang zu der Arbeiterschaft und zur Arbeiterbewegung in Manchester verschafft hat, den er alleine als Prokurist in einer Firma sicher nie gehabt hätte. Denn wenn damals jemand aufgetaucht wäre in diesen Elendsvierteln, da wurde er natürlich sehr, sehr misstrauisch betrachtet. Und besonders misstrauisch betrachtet wäre er worden natürlich von den irischen Arbeitern, die die Unterschicht in diesem Manchester dargestellt haben. Die machen die Straße da draußen.
Wir waren jetzt schon beim Leben von Engels in England. Ich würde gerne noch mal nach Deutschland zurück. 1848 bei der Revolution spielt Engels eine Rolle, wo er auch wieder auf seine militärischen Erfahrungen zurückgreift. Magst du dazu etwas erzählen, welche Rolle Engels bei der badischen Armee gespielt hat?
Ich hoffe, dass man mich trotzdem versteht, auch wenn die Arbeiterklasse draußen aktiv ist. Kann
das Mikrofon dir ein bisschen direkt
geben? Nein, wir haben es. Okay. Ja, okay. Ja, Engels kommt nach diesem Aufsatz und vor allem nach dem großen Buch über die Lage der arbeitenden Klasse in England nach Europa zurück, um mit Marx zu kommunizieren. Sie treffen sich, werden Freunde und Engels arbeitet mit an der Rheinischen Zeitung in Köln, die damals so ein wichtiges Organ der Demokratiebewegung in Deutschland ist, gegründet von Kölner Bürgern gegen die katholisch-konservative Kölner Zeitung. Und in dieser diese Demokratiebewegung wird natürlich dann Teil der Bewegung, die dann 1848 in eine Revolution mündet. Die Revolution beginnt in Paris im Februar 1848 und greift dann auf ganz Europa über. Engels und Marx unterstützen diese Bewegung, Marx vor allem publizistisch. Engels versucht natürlich relativ schnell diese Bewegung auch mit aktiv zu unterstützen. Er geht nach Elberfeld zurück und versucht dort die linke Bewegung zu unterstützen. Die Elberfelder Arbeiter bauen Barrikaden und setzen auf diese Barrikade die rote Fahne, was dann dazu führt, dass dieses Elberfelder linke Bürgertum, wenn man so sagen will, ganz schnell fordert, dass Engels aus Elberfeld verschwinden soll, denn die rote Fahne, die erweckt natürlich ganz schnell die Befürchtung beim Bürgertum, dass diese demokratische Revolte gegen Preußen umschlägt in eine Revolte der Arbeiterklasse gegen das Bürgertum. Und der erste Auftritt von Engels auf der Barrikade misslingt dadurch völlig und die Revolution erleidet einen Rückschlag. Das Parlament in der Paulskirche wird verfängt sich, so würde ich heute sagen, in endlosen Diskussionen zwischen konservativen und linken Kräften. Und kriegt erst wieder einen Aufschwung, als die Konterrevolution anfängt, diese ganze Revolutionsbewegung niederzuschlagen. Und das letzte Zipfel, so müsste man eigentlich sagen, dieser demokratischen Revolte, das ist sind die Gebiete, die an Frankreich grenzen, die traditionell immer am linkesten waren, und das ist die Pfalz und Baden. Und in Baden weigert sich zum Beispiel dann das Parlament und das Bürgertum zu kapitulieren. Ein erheblicher Teil der Soldaten trägt diese Revolte mit, und es kommt zu etwas, was man heute badischen Aufstand nennt, aber was eigentlich hieß, dass Baden sich Preußen nicht unterwerfen wollte. Und Engels schließt sich dann diesen militärischen Kräften an. Sein Kommandeur wird Willig, den er schon aus der linken sozialistischen Bewegung kennt, und er wird Assistent und wird ein wichtiger Mitkämpfer in dieser badischen Kampagne, die allerdings letztlich auch keine Chance hat gegen die militärisch überlegenen Preußen, die dort mit einer 5- und 10-fachen Übermacht in Baden einrücken. Und als dann die Württemberger den Badenern auch noch in den Rücken fallen und über den Schwarzwald in Baden einrücken, Da ist natürlich das Schicksal dieser badischen Revolte besiegt. Engels, alles nach seinem Reich, hat er tapfer gekämpft und in vorderster Reihe mitgekämpft, hat die Kugeln um sich fliegen lassen, musste dann aber, als die Schlacht bei Rastatt verloren ging, mit dem Rest dieses Aufstands in die Schweiz ausweichen und hat dann 1849 dann Deutschland verlassen müssen, um zu emigrieren, und ist dann über Italien wieder nach England zurückgekehrt, wo er dann in London Marx getroffen hat.
Wir sprechen jetzt von einem Friedrich Engels, der knappe 30 Jahre alt ist. Es gibt also noch eine Menge über seine Biografie zu erzählen, mehr als die Sendung hergibt. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen so etwas wie einen Tigersprung zu den letzten Jahren, schauen uns noch ein wenig an, was man zum Spätwerk von Engels sagen kann. Ich möchte dir aber dennoch die Gelegenheit geben, auch wenn es wahnsinnig fies ist, was du zu den knappen 40 Jahren eigentlich noch zusammenfassend sagen willst, die zwischen dem 30-jährigen Engels und dem, der die beiden Kapitalbände abschließt, liegt.
Ja, Engels geht nach London zurück, und die Familie ist wenig begeistert von den revolutionären Umtrieben von Engels in Elberfeld. Er hat die Familienehre ein gutes Stück weit beschädigt. Die Leute haben sich den Mund fußlich geredet über diesen linken Engels, der dann steckbrieflich gesucht wurde. Das war ja für so eine Fabrikantenfamilie die eine der größten Schanden, die man ihr antun konnte. Und als Engels dann in die Emigration ging, konnte er natürlich nicht damit rechnen, dass seine Familie ihn wirklich finanziell über Wasser hält. Und so blieb ihm nichts anderes übrig, als wieder in die Geschäftsmühle zurückzugehen. Engels geht also von London aus, wo er sich mit Marx abspricht, zurück nach Manchester in den väterlichen Betrieb. Zunächst mal als normaler Beschäftigter und arbeitet sich in diesem Betrieb dann hoch, bis er dort in diesem Betrieb Prokurist wird und, so muss man auch sagen, im Prinzip dann Teilhaber wird in diesem Betrieb. Und diese Arbeit, 20 Jahre lang, eine Mühle, die ihm sehr viel Mühe gemacht hat, die ihm total gegen den Strich ging, aber die er mit protestantischer Geduld ertragen hat und mit viel Begabung ertragen hat, hat ihm so viel Geld eingebracht immerhin. Und das ist jetzt vielleicht der erste Punkt, den man ansprechen muss, dass er mit diesem Geld, das er verdient hat, den Marx über Wasser halten konnte. Am Anfang mit Mühe. Also Marx hat am Anfang wirklich im Elend gelebt. Wenn Marx Besuch bekommen hat, musste er seine Kleider verpfänden. Musste seine Frau zum Pfandhaus gehen, um die Kleider zurückzuholen, solange der Besuch da war. Und wenn der Besuch wieder gegangen ist, zum Beispiel Ferdinand Lassalle, der sehr wohlhabend war, dann hat man die Kleider wieder zurückgetragen und Marx musste dann im Hausrock rumlaufen. Also diese Situation war überhaupt nur haltbar dadurch, dass Engels viel verdient hat, in dieser Mühle war, und gleichzeitig haben sie natürlich einen sehr intensiven Arbeitskontakt gehabt von Manchester nach London. Interessanterweise gab es zweimal am Tag Post von Manchester nach London, und die haben oft auch zweimal am Tag miteinander geschrieben. Heute dauert es manchmal Wochen, bis ein Brief ankommt. Also die Kommunikationswege waren damals, glaube ich, gar nicht so viel schlechter als heute. Und in diesem Zusammenhang war natürlich Engels nicht bloß jemand, der Marx finanziell unterstützt hat, sondern der alles das, was später als Marxismus bekannt wurde, überhaupt erst ermöglicht hat. Marx war, so muss man sagen, jemand, der sich schnell ablenken ließ und vom Hundertstel ins Tausendstel kam. Und fast kein Werk von Marx wäre rechtzeitig fertig geworden, wenn nicht Engels mit seiner Arbeitsmoral dahinter gewesen wäre. Also Engels hat nicht bloß das Kommunistische Manifest vorbereitet durch zwei vorherige Schriften, er hat überhaupt auch dafür gesorgt, dass Marx mit dieser Schrift überhaupt fertig wurde. Und genauso ging es dann später beim Kapital von Karl Marx. Nur dadurch, dass Engels gedrängt hat, dass er mit diesem ersten Band endlich fertig wird, ist es überhaupt zustande gekommen. Und seine große Arbeit war ja dann am Schluss, diese Bände 2 und 3 des Kapitals fertigzustellen. Und Engels ist erschrocken, als er gesehen hat, wie unfertig diese beiden Bände eigentlich noch waren. Also er war ein großer Förderer dieses Denkens, ein Dränger. Er war allerdings auch jemand, der seine eigenen Arbeiten zurückgestellt hat für den Marx, um den Marx voranzubringen. Er wollte sich damals stark mit den Naturwissenschaften zum Beispiel beschäftigen und musste das immer wieder unterbrechen, um Marx Arbeiten zu unterstützen.
Das hat er dann ja auch nach seinem Tod weiterverfolgt. Ich habe schon ganz kurz angesprochen, Band 2 und Band 3 sind postmortem erschienen, im Abstand von, ich glaube, jeweils 10 Jahren, die er daran gearbeitet hat, diese Wüste von Manuskripten dann tatsächlich in Bände zu verwandeln. Selbst in der finalen Version hat er sich bemüht, möglichst nah an dem zu sein, was er als den Marx'schen Plan dabei gesehen hat. Dennoch sorgt das dafür, dass zum Beispiel im zweiten Band die Umschlagszeit gleich zwei Kapitel gewürdigt sind, einmal relativ am Anfang, einmal am Ende des Bandes. Man merkt dem Ganzen also den Manuskriptcharakter an. Das ist auch mit Absicht von Engels. Er wollte eben nicht verfälschend das Ganze abschließen, sondern möglichst nah an den Manuskripten sein. Nichtsdestoweniger gibt es natürlich bis heute die Debatte, und mit der würde ich das Gespräch dann auch gerne schließen, mit dieser letzten großen Frage. Du hast schon selber gesagt, ja, Engels, ohne den hätte es den Marxismus nicht gegeben. Das hat ihm natürlich gleich den Vorwurf eingefangen, eigentlich hätte er mit dem Begründung des Marxismus das verfälscht, was Marx an Kritik geleistet hat. Er wäre der große Vereinfacher, ist da der Vorwurf, auch mit Werken wie dem Anti-Düring. Was hältst du von diesen Vorwürfen? Ist diese Trennlinie zu ziehen zwischen zwei Personen, von denen du selber schon gesagt hast, die zweimal am Tag Briefe hin und her geschrieben haben?
Marx war ein fantastischer Stilist. Er hat Arbeiten geschrieben, die dichterischen Wert haben. Aber aus einer hegelischen Diktion heraus oft sehr, sehr schwer verständlich sind. Deswegen hat auch Jenny Marx, die Frau von Marx, immer empfohlen, wenn man das Kapital liest, nicht mit dem Anfang, wo es um die Ware und den Wert geht, anzufangen, sondern mit den historischen Teilen weiter hinten. Der Zugang zum Kapital war sehr, sehr schwer. Und Karl Kautsky, der zu seiner Zeit der einzige Akademiker in der Arbeiterbewegung in Österreich war, hat gesagt, er wäre am Kapital gescheitert und hätte erst nach der Veröffentlichung des Anti-Düring, den er zusammen mit Bernstein gelesen hat, überhaupt den Zugang zu Marx gefunden. Also man muss davon ausgehen, dass Marx heute fast unbekannt wäre ohne Engels. Das Kapital war kein Verkaufserfolg, die ersten 1000 Exemplare wurden kaum verkauft. Und erst dadurch, dass Engels sich so massiv dafür eingesetzt hat, wurde es bekannt. Und die Schrift, die am ehesten Zugang zu diesem Marx geschaffen hat, war dieser Anti-Düring, der dann auch später in einer Kurzfassung die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft veröffentlicht wurde. Er war insofern ein Vereinfacher, also einfacher, klarer und zielgerichteter und konzentrierter geschrieben hat als Marx. Nach allem, was wir wissen, gab es aber keine inhaltlichen Differenzen zwischen den beiden. Marx hat zum Beispiel den Anti-Düring gelesen und hat auch das ökonomische Kapitel beigesteuert und war durchaus mit dieser Arbeitsteilung einverstanden, die hieß, lest zuerst den Anti-Düring und dann könnt ihr auch das Kapital verstehen. Aber sicher ist es so, dass Engels jemand war, der sich eher als nicht bloß als zweite Geige, sondern auch als Populisator von Marx verstanden hat und deswegen ganz, ganz stark, und das liegt sicher auch an seiner kaufmännischen Ausbildung, als jemand verstanden hat, er wusste, was heute eigentlich jeder weiß, dass wenn man ein Produkt verkaufen will, dass man auch nicht bloß ein qualitativ hochwertiges Produkt braucht, sondern auch Wege, dieses Produkt bekannt zu machen. Und das war vielleicht eines der großen Verdienste von Engels, Und das Zweite war sicher, dass Engels natürlich in vielen Detailbereichen über das rausging, was Marx damals im Kapital angedacht hat. Marx hat sich sehr schnell verlaufen in ökonomischen Detailfragen. Er hat sich lange, lange beschäftigt mit den ökonomischen Verhältnissen in Russland, die für das Kapital letztlich dann gar keine große Rolle gespielt haben. Und Engels hat sich darüber beklagt, dass Marx Jahre verloren hat mit Detailfragen und in den wesentlichen Fragen nicht vorankam. Engels dagegen hat sich auf die Kernfragen immer konzentriert und versucht, die Kernfragen deutlich darzustellen.
Das war Erhard Korn zu unserer Ausstellung 200 Jahre Friedrich Engels von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem DGB Baden-Württemberg noch zu sehen bis zum Januar im Gewerkschaftshaus in Stuttgart. Und mit im Studio war noch Jörg Munder und wir wünschen euch alle einen schönen 24. Dezember und kommt gut ins neue Jahr. Wir verabschieden uns hier aus dem Studio. Auf Wiedersehen.
Das war der Arbeitswelt-Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.